Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Migration nach Europa beginnt nicht an der libyschen Küste. Das ist normalerweise eher der Endpunkt einer langen Reise. Sie führt meistens quer durch Afrika und sehr häufig durch die Stadt Agadez im Norden Nigers. Doch seit 3 Jahren ist die Route illegal. Per Gesetz beschlossen von der nigerischen Regierung.
Die führenden Politiker in Niger waren meiner Ansicht nach dem starken Druck Europas ausgesetzt, das seine Probleme lösen wollte. Es hat uns mehr oder weniger gezwungen, dieses Gesetz zu verabschieden. Das ist mein Eindruck als Experte.
Das war eine Stimme aus dem Deutschlandfunk-Feature Agadez, Niger, Europas Grenzposten in Westafrika. Und wir hören noch eine.
Ja, wir haben alle das gleiche Problem. Die Leute haben nicht mehr genug Geld, um ihre Steuern zu bezahlen. Sie sehen ja selbst, hier ist nichts los. Die Geschäfte sind zu, die Reiseagenturen geschlossen, absolut tote Hose.
Ja, und eine Frage, die sich beim Anhören stellt, kann Europas Afrika-Strategie funktionieren? Da reden wir gleich drüber mit der Autorin. Vorher geht's aber nach Israel, heute Parlamentswahlen dort. Erste Prognosen gibt's am späten Abend und klar scheint nur eins, nämlich, dass es richtig eng wird. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 9. April 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Diese Wahl in Israel ist im Prinzip eine Abstimmung über einen Mann, den Mann, der die israelische Politik so lange dominiert wie keiner vor ihm, Benjamin Netanyahu. Vor 23 Jahren wurde er zum ersten Mal zum Premierminister gewählt. Seit 10 Jahren ist er es ununterbrochen. Und heute könnte der Anführer des rechten Lagers seine Macht verlieren. Hören wir mal 2 Stimmen von der Straße in Tel Aviv.
Bibi, Benjamin Netanyahu, es gibt keinen anderen. Er hat so viel Gutes gemacht im Bereich der Sicherheit, in der Wirtschaft. Ich mag ihn nicht. Ich mag keine korrupten Menschen. Nach all den Korruptionsvorwürfen, die Netanyahu zugeschrieben werden, sollte er nicht mehr an der Macht sein. Es ist an der Zeit für ihn zu gehen.
Also, das ist die Bandbreite. Auf der einen Seite der große Staatenlenker, der das Land vorangebracht hat. Auf der anderen Seite der Korruptionsumwitterte. Sprechen wir also mit Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten in Tel Aviv, der diese O-Töne von der Straße auch eingefangen hat. Hat man gerade erkannt an der Stimme. Jetzt ist er in der Leitung. Hallo, Benny.
Hi.
Du, fangen wir mit den Korruptionsvorwürfen an. Wenn es das nicht gäbe in der Vita Netanyahus, wäre das dann heute eine klare Sache?
Ich weiß es gar nicht. Man muss nämlich sagen, und das hat mich, da bin ich ehrlich, überrascht, diese Korruptionsvorwürfe, beziehungsweise es ist ja mittlerweile noch mehr, der Generalstaatsanwalt hat gesagt, ich klage Netanyahu an unter Anhörungsvorbehalt. Das hat relativ bis gar keinen Einfluss auf die Umfragen gehabt. Ich kann mir das nur so erklären. Es gibt in Israel viele Bibi-Netanyahu-Gegner, die sagen, der muss weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der ernsthaft noch einmal Premierminister werden will, aber die hätten den eh nicht gewählt. Und die Stammwähler von Netanyahu, die halten ihm die Treue. Gestern hat auf dem Machne-Juda-Markt in Jerusalem ein Anhänger zum Beispiel gesagt, ja klar, die Netanyahus trinken viel Champagner, die essen teures Eis auf Staatskosten. Der Sohn von Netanyahu, der genießt das Nachtleben auch mit Staatskosten teilweise. Aber das ist mir egal. Bibi ist mein König von Israel. Das wirkt für Außenstehende vielleicht etwas speziell, aber das ist für Netanyahu ja ein Riesenvorteil.
Wahnsinnig polarisiert das Land irgendwie. Er erinnert ein bisschen an Donald Trump, der auch damit geprahlt haben soll, dass er alles machen könnte. Seine Anhänger würden ihn trotzdem wählen. Hat auch eine politische Freundschaft mit ihm. Kann man das vergleichen? Ihn und Trump?
Ich finde ja, und mich erinnert sehr viel an Donald Trump und an den Wahlkampf in den USA. Es gibt auch Kontakte zwischen Trump und Netanyahu, beziehungsweise beide verlassen sich teilweise auf die gleichen Berater. Beide haben ein sogenanntes Negative Campaigning gegen ihre Konkurrenten gefahren. Also Hillary Clinton wurde als teilweise verrückt dargestellt, als unseriös, und in Israel Benny Gantz, ganz klar. Und es passt eben auch ein bisschen, dass die Medien, viele Medien als Lügenpresse, gut, dieses Wort benutzen andere politische Akteure, aber eben als Lügner dargestellt werden und dass die Wähler teilweise anbeißen und sagen, ja, ich verlasse mich auf die Informationen von Trump bzw. Bibi, und Netanyahu hat schon lange bevor es Facebook und Twitter gab, Instrumente entwickelt, die Wähler direkt zu erreichen. Und er hat jetzt beispielsweise mit Likud TV, so heißt seine Partei, einen eigenen Fernsehsender auf Facebook gegründet. Und wenn wir uns die Unterstützer anschauen, dann scheint das zu funktionieren.
Netanyahu wird ja aus diesen Gründen eben auch gerade in vielen deutschen Medien eher kritisch gesehen, ähnlich wie Donald Trump. Aber ja auch wegen seiner Außenpolitik, wegen der Palästina-Politik, dieser sehr harten Palästina-Politik. Jetzt hatten wir heute Salman Shoval, Ex-Botschafter Israels in den USA im Programm, im Interview. Der hat ja auch mal für den Likud in der Knesset gesessen, ist schon ein bisschen her. Und der hat jetzt unter anderem Folgendes gesagt. Ich spiele es mir mal ganz kurz ein.
In der Außenpolitik hat sich Netanyahu in den letzten paar Jahren wirklich gezeigt als vielleicht der erstklassigste Außenpolitiker, die Israel hatte seit der Zeit Ben-Gurions. Die Beziehung einerseits, die engen Beziehungen mit Amerika auf der einen Seite, die praktischen guten Beziehungen mit Russland auf der anderen Seite, die viel engeren Beziehungen mit der arabischen Welt. Das ist wirklich ohne Präzedenz.
Also das war Salman Shoval heute bei uns im Deutschlandfunk. Ist das so? Kannst du das bestätigen? Ist man tatsächlich außenpolitisch und sicherheitspolitisch insgesamt zufrieden mit Netanyahu?
Also ja, ich kann davon viel bestätigen, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der das besser bewerten kann als Israelis. Aber es ist schon so, dass auch Netanyahus ärgste politische Gegner anerkennen, dass der Mann ein wahnsinniges politisches Talent ist, auch in der Außenpolitik, dass er Israel prominent vertritt. Und wenn wir uns beispielsweise anschauen, Netanyahu natürlich auch ein bisschen aus Show, aber auch, weil es wichtig war, ist in den letzten Monaten und Jahren sehr häufig nach Moskau geflogen und hat mit Putin direkt verhandelt über die Frage, was in Syrien geschieht, einem Nachbarland von Israel. Und ja, auf den ersten Blick ist Israel sicher, denn beispielsweise hier in Tel Aviv gab es seit 2 Jahren keinen Terroranschlag mehr und auch, und darauf verweist Netanyahu, kein israelischer Zivilist ist seit Jahren durch einen Angriff aus dem Gazastreifen ums Leben gekommen. Jetzt ist die erste Frage natürlich, kann man das alles Netanyahu zuschreiben? Und die andere Frage, und da kommt wieder die politische Linke Israels ins Spiel, was ist denn langfristig? Kurzfristig mag das ja alles sein, dass diese Hauruck-Diplomatie, auch eine Ankündigung, ich werde Siedlungen im Westjordanland annektieren, dass das kurzfristig Israels Sicherheit stärkt. Aber was ist in 10, in 20, in 30 Jahren? Kann nicht sein, dass diese unilaterale Politik, Sicherheitspolitik, Außenpolitik von Netanyahu irgendwann mal zu negativen Folgen für Israel führt. Und da gibt es viele in Israel, die sagen, ja, Netanyahu agiert sehr kurzfristig, er liefert keine Antworten und keine Visionen.
Aber dieses große Lager, das für den Aussöhnungskurs mit Palästina, die Zwei-Staaten-Lösung steht, das, was wir aus den 90er Jahren kennen, Yitzhak Rabin, das gibt es nicht mehr?
Das gibt es kaum noch. Ich sage dir eine Zahl. Die Arbeitspartei, die berühmte Arbeitspartei, die, wo Rabin
die Partei von
ein Mitglied
und Shimon
war
Peres.
Und Barak, genau. Ja. Die haben eine Abschlusskundgebung auf dem Rabinplatz in Tel Aviv, da wo er leider ermordet wurde, gehalten. Und es kamen 200 Besucher. Das gibt einem so eine Idee, wo die im Moment stehen. Die könnten auf ungefähr 10 Knesset-Sitze kommen, aber erstens ist also die Unterstützung der Israelis insgesamt für die politische Linke, für Parteien wie die Arbeitspartei und Meretz gesunken. Und zweitens, wenn wir uns die Arbeitspartei anschauen, sind auch die nach rechts geschwenkt. Und der aktuelle Vorsitzende der Arbeitspartei, Avi Gabay, der sagt keineswegs, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, so wie es die Vereinten Nationen und Deutschland vorschlagen, mit Verhandlungen, aber weitestgehend unter Aufgabe der israelischen Siedlungen. Nein, der ist auch nach rechts geschwenkt und sagt, wir werden viele Siedlungen behalten. Und da sieht man, dass dieser Geist von Oslo, der Geist von Rabin schon verschwunden ist.
Also man darf jetzt auch nicht als externer Beobachter den Fehler machen und sagen, wenn jetzt das blau-weiße Lager des Herausforderers Gantz, der auch ein ehemaliger Militär ist, Generalstabschef, wenn das siegen würde, das sind dann die großen Befürworter der Entspannungspolitik sozusagen.
Also auf den ersten Blick eben nein. Beispielsweise Gans sagt, die großen Siedlungsblöcke im Westjordanland, das sind teilweise eben relativ große Gegenden, wo es eine Siedlung neben der nächsten gibt. Die großen Siedlungsblöcke, die sollen nicht aufgegeben werden. Gleichzeitig sagt er auch kompromisslos, Israel bleibt im Jordantal. Also Besatzung wird beibehalten. Was Gans aber machen kann, ist die Atmosphäre zu verändern. Eben nicht mehr so viel Netanyahu und Trumpsche Rhetorik, sondern mehr auf Dialog zu setzen. Ein Beispiel, er hat, was diese Äußerungen von Netanyahu angeht, dass er Siedlungen annektieren möchte, gesagt, das ist unverantwortlich, über so etwas potenziell Historisches kurz vor der Wahl zu sprechen. Er hat gesagt, wir müssen das gemeinsam machen, gemeinsam mit den internationalen Akteuren, gemeinsam mit unseren arabischen Nachbarländern. Sowas sagt Netanyahu nicht und das könnte bedeuten, dass international Gans für eine Verbesserung der Atmosphäre sorgt.
Schauen wir, wie es ausgeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten uns morgen widersprechen, wenn wir Ergebnisse wissen. Vielen Dank, Benjamin.
Sehr gerne.
Es ist ein Slogan, der in keinem Wahlprogramm fehlen darf, deswegen kennen wir ihn alle. Fluchtursachen bekämpfen. Das Mantra der deutschen bzw. der europäischen Afrikapolitik. Kurz gesagt, die Situation in den afrikanischen Herkunftsländern soll so verbessert werden, dass die Flucht nach Europa gar keinen Sinn mehr macht, weil es in Afrika ja selbst so gut ist. Doch in der Praxis stellt sich die Situation häufig ganz anders dar. Heute ab 19.15 Uhr läuft im Deutschlandfunk ein Feature, und dann ist es natürlich auch in der Audiothek bei uns zu finden, über die Stadt Agadez im Nord-Niger. Bettina Rühl ist die Autorin dieser langen Reportage und jetzt mit mir verbunden. Hallo Bettina.
Hallo Philipp.
Wieso Agadez? Welche Rolle spielt diese Oasenstadt in der Wüste bei der Migration in Richtung Norden?
Agadez lag immer auf der Hauptroute Richtung Norden, also das heißt mittlerweile die mittlere Mittelmeerroute. Da sind noch vor einigen Jahren, also 2015, 350.000 Menschen durchgekommen, um dann über oder erstmal nach Libyen zu gehen. Die europäische Unterstellung ist, die gehen dann alle nach Europa oder versuchen mit Booten nach Europa zu kommen. Mhm. Tatsächlich sind auch etliche von denen einfach in Libyen zum Arbeiten geblieben. Es gibt dort neben Krieg auch Erdöl. Aber deshalb Agadez, also weil das auf der Hauptmigrationsroute lag.
So, wenn durch eine Stadt 350.000 Leute durchkommen, dann richtet sich eine Stadt wirtschaftlich genau darauf ein. So war es in Agadez, richtig?
Genau, also zum einen ist das als Oasenstadt natürlich immer schon auf diese Bewegungen eingerichtet gewesen. Also Menschen gehen seit Jahrhunderten in der Wüste von Norden nach Süden und beschäftigen sich eine Weile, verdienen eine Weile Geld, kehren dann zurück. Also insofern war die Grundstruktur historisch schon gelegt, aber klar, also bei diesen Zahlen, da hat eine ganze Region von gelebt, gut gelebt.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie hat sich das ausgewirkt?
Also es gibt Transportunternehmer natürlich, die dann die Leute weiter Richtung Norden bringen. Es gibt, die Leute brauchen Proviant, die brauchen Unterkunft. Benzin wird verkauft. Die Migranten, die meistens aus Ländern südlich der Sahara kamen, brauchten Geld. Das war da meist schon aufgebraucht. Dann gibt es in Afrika überall eigentlich mobilen Zahlungsverkehr. Also das heißt, die Telefongesellschaften, die sowas anbieten, haben Geschäfte gemacht. Die Banken haben Geschäfte gemacht. Frauen, die am Busbahnhof Proviant, Getränke und so weiter verkauft haben und so weiter und so fort. Ja. Und auch die Stadt hat profitiert, weil nämlich zum Beispiel die Transportunternehmer, die Europa immer schon gerne Schlepper nannte, einfach zum Beispiel eben Unternehmen hatten, die sie angemeldet haben. Dafür haben sie auch Gewerbesteuer gezahlt. Und insofern hat auch die Kommune Agadez davon profitiert.
Okay, und dann kam 2015 die große Flüchtlingskrise in Europa. Erinnern wir uns alle dran. Und dann ist was genau passiert?
Ja, Europa hat festgestellt, dass eben Agadez eine der wichtigsten Schaltstellen sozusagen auf dieser Fluchtroute ist. Und hat mehr oder weniger direkt auf Niger eingewirkt, ein Gesetz zu erlassen, was die Bewegung von Ausländern nördlich von Agadez verbietet. Wie direkt dieser Einfluss Europas war, ist umstritten. Also Parlamentarier, die das Gesetz verabschiedet haben, sagen, Europa hat da überhaupt nicht direkt eingewirkt. Wir wollten selber Menschenleben retten. Wir wissen ja, was in libyschen Internierungslagern passiert. Aber Leute, die auf technischer Seite mit diesen Verhandlungen beschäftigt waren, haben mir gegenüber bestätigt, dass es da europäischen Einfluss gegeben hat.
Und dieses Gesetz wurde dann auch knallhart tatsächlich durchgesetzt.
Genau, also nicht direkt verabschiedet wurde es im Mai 2015 und ab 2016 wurde es umgesetzt. Und zwar, wie die Leute in Agadez sagen, von heute auf morgen. Also sie fuhren da mit ihren, die Migranten, die werden und wurden nicht mit Bussen gefahren, sondern mit Pickups. Das ist alles Wüstengebiet. Das heißt, man kennt auch die Bilder mittlerweile.
Mit Bussen kommt man da nicht weit.
Nein, genau. Ja. Also das sind Pickups, wo die Leute dann zu vielen hinten drauf sitzen. Die fuhren also wie immer los und zack wurden die Autos beschlagnahmt und die Leute kriegten gesagt, das ist jetzt illegal und das Auto wurde festgesetzt.
Okay, das ist natürlich für die Menschen vor Ort ein Drama, aber auf der anderen Seite, ich gucke jetzt mal ganz kurz wieder auf die europäische Seite, ist es nicht durchaus nachvollziehbar, dass man versucht, diese Migrationsbewegung zu stoppen, gerade wenn man weiß, wo die Menschen eben am Ende landen? Du hast es auch gesagt, nämlich wahrscheinlich oder viele von denen in diesen brutalen Flüchtlingslagern in Libyen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr ambivalente Sache, aber die Unterstellung, also es gibt da mehrere Schwierigkeiten mit. Mal das eine, klar, also die Region hat wirtschaftlich davon gelebt. Ein anderes Problem, diese Menschen, das sind Leute größtenteils aus dem westafrikanischen Wirtschaftsraum, der ECOWAS, die dürfen sich visafrei in Niger bewegen. Mhm. Man darf die, also da ist ein Gesetz geschaffen worden, was lokale Gegebenheiten unterwandert.
Also es ist im Prinzip, um das mal runterzubrechen, das ist so, wenn jetzt die Afrikaner kommen und den Deutschen irgendwie sagen, Schengen geht jetzt nicht mehr bei euch sozusagen.
Genau, ja. Also nördlich Köln.
Wenn du Österreicher bist, darfst du dich nördlich genau. Von Köln nicht mehr aufhalten. Okay, verstehe.
Und ein Problem ist in der Tat auch noch, also was die wirtschaftlichen Folgen für die Region verschärft, die Leute haben auch jetzt noch wirklich in Libyen gearbeitet. Es ist mitnichten so, dass die alle weiter nach Europa wollen. Also es kursierten auch bei uns immer vorher schon so Zahlen. 200.000 Menschen warten in Libyen darauf, nach Europa zu kommen. Tatsächlich haben die da gutes Geld verdient und hatten, bis die Gewalt da eskalierte oder auch trotzdem immer noch gar kein Interesse da, übers Mittelmeer zu gehen. Also das heißt, diese Wanderbewegung, die Arbeitskräfte, die in Nordafrika bleiben und dann irgendwann wieder zurückgehen, auch das ist unterbunden dadurch. Und das ist eine weitere Schwächung für die Menschen in der Region.
Und dementsprechend steht es eher dem Slogan, ich sage jetzt mal, Fluchtursachen bekämpfen, eher entgegen.
Genau. Und dazu kommt noch, Europa hat dann, um die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen zu lindern, gesagt, okay, also die sogenannten Akteure des Migrationsgeschäftes werden entschädigt. Und dann durften die Leute erstmal sich melden und wurde ausgesucht, wer gehört denn dazu. Und dann hat man in der Region Agadez knapp 6.000 Leute haben sich gemeldet. Dann hat man noch etwas schön gerechnet, dann blieben irgendwie um die 5.000 übrig, die dann anerkannt wurden. Also es waren, man hat rausgerechnet zum Beispiel die mit Unterkünften, also sozusagen Hotels, hat man gesagt, die haben sowieso Geld und die brauchen das nicht. Ja. Die durften Anträge stellen für Projekte, die dann von der EU gefördert wurden. Das Ganze ist ein paar Jahre her, also die maximale Fördersumme waren 2.000 Euro rund. Das sind Summen, die die Leute, als das Migrationsbusiness noch boomte, in einer Woche verdient haben.
Okay.
Von diesen, also diese Anträge, da wurden dann irgendwie ein paar hundert nur anerkannt und ausgezahlt worden, sind bisher nur 276 Projekte, Pi mal Daumen, von mehreren tausend. Und die Leute kochen vor Wut. Das ist ein paar Jahre her. Und sie sagen, Moment mal, also wenn ihr uns wirtschaftliche, eine neue Grundlage eröffnen wollt, Entschuldigung, was sollen wir denn machen? Also in diesen Jahren von dem Ende unseres einen Geschäfts bis zum Beginn des nächsten.
Was ist denn aus dem Ziel der EU geworden, die Migrationsströme komplett zu unterbinden? Also es gibt gar keine Migration mehr von Süd nach Nord, oder kann man das auch nicht so sagen?
Also die Zahlen sind durch Agadez um 2/3 zurückgegangen und das Geschäft hat sich sehr geändert. Also 1/3 eben ist geblieben und das ist jetzt illegal. Und damit hat sich der Charakter dieses Geschäftes natürlich sehr geändert. Also das sind jetzt die Harten, die weitermachen.
Ja, also die legalen Reiseunternehmer sind jetzt illegale Schlepper und das sind die Hardcore-Leute.
Genau, also viele haben wirklich dicht gemacht, die gar keine Lust haben, da kriminalisiert zu werden und so weiter. Viele haben die Arbeit verloren, Bandenkriminalität hat zugenommen und so. Aber die, die weitermachen, also die Härteren, fahren weitere Strecken und andere Strecken, um Militärpatrouillen zu umgehen. Das sind Strecken, die noch gefährlicher sind als die bis dahin üblichen, weil dort niemand mehr ist. Also das ist wirklich Wüste, das sind oft Sanddünen. Wer da eine Panne hat, der ist im Grunde verloren. Und die Routen, die früher gefahren wurden, da haben die ersten Etappen viele Leute mit einer Militäreskorte zurückgelegt, die wöchentlich fuhr. Das heißt, da war man auch vor Banden sicher und so weiter. Und jetzt schlagen sich die Leute irgendwie quer durch die Wüste durch.
Du warst jetzt für deine Reportage lange vor Ort in Agadez. Was hat dich da am meisten beeindruckt?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja auch Europäerin. Das heißt, wenn ich immer nur von Schleppern reden höre und habe auch in anderen westafrikanischen Ländern mich ja schon viel mit dem Thema beschäftigt. Man hat natürlich immer so ein bisschen, auch ich, das Schlepperbild. Also irgendwie denkt man, das sind ja Leute, die da
Leute abziehen auf untaugliche Boote mit der Maschinenpistole im Prinzip
genau,
im Rücken.
Ja. Genau, und die gibt es natürlich auch und mit solchen habe ich schon gesprochen, die sagen, naja, ich habe die Leute dann in das Boot geleitet und wenn die dann versaufen, mehr oder weniger so what. Aber wie groß einfach der wirtschaftliche Einfluss dieses Zweiges, also der Migration auf die Region war, war mir nicht bewusst und eben tatsächlich auch, dass das bis zu diesem Gesetz waren das keine Schlepper, das ist unsere Terminologie, das waren Transportunternehmer, die Steuern gezahlt haben. Also das ist so, das verändert, finde ich, unheimlich viel, wenn wir, also auch diese ganze Erzählung von das eine kriminelle Geschäft zieht das andere mit sich. Also es wird ja auch oft gesagt, die Schlepper, die handeln dann auch als nächstes mit Drogen und mit Waffen und hast du nicht gesehen. Ja, das bietet sich jetzt vielleicht an für die Harten, die übrig bleiben. Aber ein Großteil von den Leuten waren im Grunde ganz normale Bürger, die mit diesen ganzen anderen Geschäften gar nichts zu tun haben.
Die einfach nur ganz normal eine Win-Win-Situation in wirtschaftlicher Hinsicht hergestellt haben, sozusagen,
genau,
aus dem Moment heraus. Hast du eine Lösung für das ganze Problem?
Nein, nicht so einfach. Aber also ich glaube, dass man da sehr viel genauer noch mal hingucken muss. Und manches kann man auch im Kleinen korrigieren. Also zum Beispiel, man kann den Leuten nicht Versprechungen machen auf Tausende von Euro, die dann über Jahre nicht kommen. Also man kann auch nicht Gesetze einführen, die erst über Nacht bekannt werden und dann die wirtschaftliche Grundlage, also Fahrzeuge beschlagnahmen und so. Also man könnte schon im Detail vieles verhindern und man sollte, glaube ich, sehr viel besser überlegen, was man den Leuten als wirtschaftliche Alternative bietet, statt dann irgendwie panisch zu versuchen, sie wegzuhalten.
Bettina, jetzt hast du schon so spannend erzählt. Ich glaube, wenn du noch weiter erzählen würdest, dann würden die Leute am Ende das Feature ja gar nicht mehr hören. Das wollen wir nicht. Also machen wir hier jetzt mal einen Punkt. Ich sag's nochmal, das Feature heute Abend im Deutschlandfunk und dann eben auch in unserer Audiothek für die Leute, die sowieso nur noch online unterwegs sind. Agadez, Niger, Europas Grenzposten in Westafrika. Ich habe es mir schon angehört. Das Privileg habe ich hier als Deutschlandfunk-Redakteur. Ich kann das wirklich nur ans Herz legen. Super spannend. Vielen Dank, Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
dertag@deutschlandfunk.de. Schicken Sie mir Anregungen, Kritik, gerne auch Lob. Morgen bin ich wieder hier zu finden. Philipp Mayer ist mein Name. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.